Ich freue mich sehr, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Es ist mir immer ein Geschenk Gottes, wenn wir uns treffen und uns froh begegnen können. Und wir danken für diesen gemeinsamen Gottesdienst. Wir haben ja schon einiges gehört über das Leben von Jakob. Das sollte nur zur Hilfe sein, um vielleicht später die Predigt mehr einordnen zu können. Wir lesen jetzt weiter in demselben Kapitel 1. Mose 32, die Verse 23 bis 33. Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über den Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt. Und während er mit ihm rang, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, das heißt Jakob sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort, und Jakob gab der Stätte den Namen Penuel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er in Penuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Dies ist eine sehr geheimnisvolle Geschichte. Der Mann, der mit Jakob ringt, ist eine geheimnisvolle Gestalt. Wer ist er? Unser Text sagt zunächst, ein Mann rang mit ihm. Der Prophet Hosea bezieht sich auf diesen Ringkampf und sagt, er kämpfte mit dem Engel. Gegen Ende des Ringkampfes wird es aber klar, es war Gott selbst, der mit ihm rang. In welcher Gestalt auch immer. Unvorstellbar. Gott ringt mit einem Menschen. Ist es denn möglich, dass der allmächtige Gott mit einem Menschen ringt? Kann es sein, dass dieser Gott auch mit mir und dir ringt? Kann es denn sein, dass ein staubgeborener Mensch Gott widersteht? Wahrlich, ein unvorstellbares Ereignis. Diese Geschichte liegt etwa 4000 Jahre zurück, aber sie berührt einen zentralen Punkt in unserer Beziehung zu Gott. Etwas, mit dem jeder Mensch zu tun hat, ob er es weiß oder nicht. Sie zeigt, wie Gott mit jedem, oder besser gesagt um jeden Menschen ringt. Erst am Ende der eigenen Kraft Jakobs konnte Gott ihn voll segnen. Erst dann konnten Gottes große Pläne mit ihm zur Ausführung kommen. Auch der gottesfürchtige Apostel Paulus musste einen ähnlichen Weg gehen. Zunächst war er stark. Auf seine eigene Kraft und eigenen Verdienste war er stolz. In Bezug auf seine Beziehung zu Gott verließ er sich auf seine eigene Leistung und eigenen Errungenschaften. In Philipper 3 beschreibt er, wie es bei ihm war. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, das heißt auf menschliche, eigene Vorzüge und Leistungen vertrauen, ich noch mehr. Dann zählt er seine eigenen Vorzüge und Leistungen auf. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber dann begegnet ihm Christus und berührt ihn. Plötzlich verlieren alle seine vermeintlichen Stärken und Leistungen ihren Glanz. Und er sagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und der Herr wusste auch, dass sowohl Jakob als auch Paulus in der Gefahr waren, wieder ins alte Denkmuster zu fallen. Davor will er beide bewahren. Paulus wusste um diese Gefahr. Er bekennt in 2. Korinther 12, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn im Fleisch gedrückt, damit ich mich nicht überhebe. Wegen diesem Dorn, der ihn immer an seine Schwachheit erinnerte, bittet er den Herrn dreimal, ihn zu beseitigen. Aber Gottes Antwort war, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und später erkennt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dieses Bekenntnis des Paulus am Ende seines eigenen Ringkampfes mit Gott ist Thema unseres Textes. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott hatte große Pläne mit Jakob. Er ist eine zentrale Figur im Alten Testament. Etwa die Hälfte des ersten Buches der Bibel handelt von Jakob und seiner Familie. Schon vor seiner Geburt lagen Gottes Pläne für ihn fest. Seiner Mutter Rebekka verkündigte der Herr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nachdem Jakob seinen Bruder schmählich betrogen hatte, flieht er zu seinem Onkel Laban in Haran. Während dieser Flucht übernachtete er in Bethel. In dieser Nacht begegnete ihm Gott in einem Traum, in dem er seine großen Pläne mit ihm bestätigte. Dies wird in der Schrift so berichtet. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Jakob sollte einer der drei Patriarchen Israels werden. Seine 12 Stämme sollten die Stammväter der 12 Stämme Israels werden. In Zukunft würde sein Name immer wieder in einem Atemzug mit Abraham und Isaak genannt werden. Aber Jakob fehlte es an Gottvertrauen und Geduld. Er zweifelt daran, dass Gott auch alle Hindernisse überwinden könne, die sich bei der Erfüllung dieser Verheißungen ihm entgegenstellen würden. Er zweifelt daran, dass Gott das alles erfüllen könne, was bis jetzt sich nicht einmal im Ansatz andeutete. Deshalb wollte er aus eigener Kraft nachhelfen, damit das von Gott gesetzte Ziel auch wirklich erreicht würde. Zunächst nutzte er den Hunger seines älteren Bruders aus und ergatterte von ihm das Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene hatte eine besondere Stellung in der Familie, die sehr geschätzt war. In der Abwesenheit des Vaters war er das Familienoberhaupt. Und nach dem Tod des Vaters erhielt er meistens einen doppelten Anteil des Erbes. Dann betrog er seinen alten, erblindeten Vater, indem er sich als sein Bruder Esau ausgab und so von seinem ahnungslosen Vater den Erstgeburtssegen erschlich. Jakob war ein zwiespältiger Charakter. Einerseits war er ein ruchloser, schlauer Fuchs, einer, der seine eigensüchtigen Ziele rücksichtslos verfolgte. Das wird sichtbar bei seinem Umgang mit seinem Bruder und später in seinem Verhältnis zu seinem Onkel Laban, zu dem er aus Furcht vor seinem Bruder geflohen war. Andererseits lag ihm sehr viel daran, von Gott gesegnet zu werden. Um den Segen Gottes unter allen Umständen zu erwerben, scheute er auch vor krummen Wegen nicht zurück. Dass er trotz seiner oft sehr irdischen Gedanken aber doch auch ansprechbar war von Gott, zeigt seine Reaktion auf seine Begegnung mit Gott in dem erwähnten Traum. Der biblische Bericht geht weiter. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Das ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zum Essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Immer wieder drängen sich in Jakobs Verhalten Parallelen auf zu unserem Verhalten. Jakobs Leben war also sehr durchwachsen. Und wie ist das bei uns? Einerseits haben wir das starke Verlangen, dass uns der Segen Gottes nicht versagt bleibt. Andererseits fällt es uns aber doch oft schwer, Gott ganz zu vertrauen und ersetzen dieses Vertrauen durch menschliche Erwägungen und eigene Wege. Es fällt uns schwer, uns bedingungslos ihm anzuvertrauen. Erstaunlich, Gott gibt diese zwiespältige Person nicht auf. Trotz seinen zwischendurch zweifelhaften Wegen bemüht er sich weiter um ihn und hält an seinem Ziel für ihn fest. Aber der natürliche Mensch sträubt sich gegen Gott und seine Wege mit ihm. Das war auch die Erfahrung vom Apostel Paulus im eigenen Leben. Den Gläubigen in Galatien sagt er, dies liegt in der Natur des Menschen. Er schreibt, die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander. Beide ringen miteinander. Unsere eigene Natur und Gottes Geist. Das ist auch Jakobs lebenslanger Ringkampf mit Gott und seinen Wegen mit ihm. Schon im Mutterleib ging es los. Der biblische Bericht sagt, die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Der Konkurrenzkampf ist schon in unseren Genen verankert, in unserer Natur. Und bei der Geburt der Zwillinge hielt Jakob die Verse seines Bruders Esau. Das war schon ein Bild oder Vorschattung davon, dass sich Jakob schwer tat, sich Gott bedingungslos anzuvertrauen, sich selbst Gott zu übergeben. Es ist ein ernster Gedanke, dass wir staubgeborene Menschen Gott widerstehen und so seine guten Pläne mit uns durchkreuzen können. Als warnendes Beispiel dienen uns manche Theologen der Zeit Jesu. So berichtet der Evangelist Lukas, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos. Und durch den Propheten Jesaja beschwert sich Gott über Israel: Im Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb weint Jesus über Jerusalem. Als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Ein andermal drückt er seine Traurigkeit über sein Volk so aus: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt, und ihr habt nicht gewollt. Der Ringkampf am Fluss Jabbok war der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung. Und wie das nicht selten der Fall ist, geschieht dies, als Jakob in die Enge getrieben war. Er war ja auf dem Weg nach Hause. Da musste er seinem Bruder Esau begegnen, den er schmählich um den Erstgeburtssegen betrogen hatte, der sich deshalb vorgenommen hatte, ihn zu töten. Jetzt schlägt Jakobs Gewissen. Die Angst um sein Leben und das seiner Frauen und seiner Kinder nimmt von ihm Besitz. Zudem war ihm gerade die Nachricht überbracht worden, sein Bruder Esau ziehe ihm mit 400 Mann entgegen. Mit seiner eigenen Kraft und List war Jakob jetzt am Ende. Aber in dieser Angst lässt Gott ihn nicht im Stich. Unmittelbar vor der Begegnung mit seinem Bruder erscheinen ihm zunächst Engel. Engel, die ja Boten Gottes sind. Sie sollten ihn ermuntern, in seiner misslichen Lage Gott zu vertrauen. Zunächst empfindet er es auch so. Als er die Engel sah, sagte er, das ist das Heerlager Gottes. Bevor er seine Rückreise angetreten hatte, hatte der Herr ihm auch gesagt, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Vaterschaft, Verwandtschaft. Und zu seiner Ermunterung hatte er ihm verheißen, ich werde mit dir sein. Aber das alles war ihm nicht genug. Statt sich ganz auf Gott und seine Zusagen zu verlassen, fängt er schon wieder an, Schutzvorrichtungen vor seinem Bruder zu treffen. Erst nachdem er selbst in Aktion getreten war, um sich selbst zu schützen, wendet er sich im Gebet an Gott und bittet ihn um Schutz. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Und du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun. Auch darin können wir uns selbst erkennen. Meist denken wir zunächst an menschliche Hilfe. Erst nachher wenden wir uns im Gebet an den Herrn. Er soll dann sozusagen seinen Segen geben zu unseren eigenen, selbst gebastelten Wegen aus unserer Not. Dabei merken wir gar nicht, dass wir nach der Maxime des Unglaubens handeln. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Sein Gebet zeigt den Zwiespalt in seiner Seele. Einerseits verlässt er sich auf seine eigenen Vorkehrungen, andererseits weiß er, dass ihm letztlich doch der Herr helfen muss. Seine eigenen Schutzvorkehrungen werden nicht genügen. So stehen bei ihm Glaube und Unglaube dicht beieinander. Ich fürchte, das ist auch bei uns oft so. Unser Glaube und unser Unglaube stehen leider oft nebeneinander. Unser Unglaube dämpft unser Gottvertrauen. In Nacht und Nebel brachte er seine Frauen und Kinder samt seiner Habe über den Fluss Jabbok. Er selbst aber bleibt auf der anderen Seite allein zurück. Er möchte in seiner extremen Not noch mit Gott allein sein. In dieser Stille beginnt dann ein geheimnisvoller Ringkampf. Erst allmählich merkt er, mit wem er es zu tun hat. Zunächst lesen wir nur, ein Mann rang mit ihm. Im Laufe des Ringens mit seinem Gegner merkt er aber immer mehr, dass er es mit Gott zu tun hat. Gott rang mit ihm. Oder besser gesagt, Gott rang um ihn. Sein ganzes Leben rang Jakob mit seinem Gott. Sein ganzes Leben sträubte er sich immer wieder dagegen, sich ganz ihm anzuvertrauen. Das war ihm zu riskant. Jakob war Gott immer noch zu stark. Teilweise hat er sich auf Gott verlassen, aber meistens auf sich selbst, seinen eigenen Verstand und eigene Kraft. Wieder drängt sich der Vergleich zu unserem eigenen Leben auf. Kann es sein, dass wir Gottes vollen Segen noch nicht erfahren, weil wir mit unserem Eigensinn und Verlassen auf eigene Kraft ihm im Weg stehen? Kann es sein, dass Gott auch uns zuruft, was hinket ihr auf beiden Seiten, wie er Israel zurief? weil Jakob nicht aufgibt, Gott zu widerstehen, nicht bereit ist, sich Gott ganz anzuvertrauen, muss er seine Hüfte ausrenken. So wurde er geschwächt, damit er sich auf Gott lehne. Übrigens dazu musste Gott, der die ganze Nacht erfolglos mit ihm rang, keine Kraft anwenden. Er berührte lediglich sein Hüftgelenk und es wurde ausgerenkt. Auch dem Apostel Paulus blieb dieser schmerzliche Weg nicht erspart. Scheinbar musste er zeitlebens diesen Dorn in seinem Fleisch ertragen, damit er sich nicht überhebe und so stolz seine eigenen Wege gehen. Um für Gott brauchbar zu sein, musste er wie Jakob mit dieser Behinderung, was immer der Dorn auch war, leben. Die ausgerenkte Hüfte Jakobs und der Dorn des Paulus werfen vielleicht auch ein Licht auf meine und deine Behinderungen und Begrenzungen, welcher Art sie auch immer seien. Begrenzungen und Behinderungen, an denen wir uns oft wundreiben, die vielleicht über Jahre unsere Freude am Herrn dämpfen, die unsere Zufriedenheit und Dankbarkeit im Wege stehen. Vielleicht hilft uns das auch, die Nöte, mit denen wir konfrontiert sind, ein Stück zu verstehen und sie anzunehmen. Erst als Gott Jakobs Hüfte ausrenkte, erkannte er seine völlige Abhängigkeit von Gott. Das war Gottes Ziel mit ihm. So weit wollte er ihn bringen. Erst jetzt hängt er sich an ihn. Er umarmt ihn sozusagen im Glauben und sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Hier spricht letzter Ernst. In diesem Moment erblasste alles andere. Das war der Sieg Jakobs. Zu diesem Sieg wollte Gott ihm sein ganzes Leben verhelfen. Erst als Jakob so weit war, dass er alles eigene Streben aufgab, als er vor Gott kapitulierte und sich ganz an ihn hängte, wurde er richtig brauchbar für ihn. Der Beweis dafür war, er bekam einen neuen Namen. So sagt der Herr zu ihm: Nicht Jakob soll dein Name sein, sondern Israel. Dieser neue Name bedeutet Gottesstreiter. Somit war sein neuer Name zugleich Auftrag, nämlich Gott zu dienen. Aber in Zukunft werden abwechselnd immer noch beide Namen genannt: Jakob, der Fersenhalter, Zeichen seines alten, ich-bezogenen Lebens, und Israel, der Gottesstreiter, Zeichen seines neuen Lebens, wo er ganz Gott zugewandt lebte. Trotz seiner völligen Übergabe an Gott geht der alte Kampf weiter, der Kampf zwischen dem alten und dem neuen Leben dauert an. Sobald er seine Arme lockert, gewinnt der alte Jakob wieder die Oberhand. Auch diese Erfahrung Jakobs ist uns nicht fremd. Möge Gott uns helfen, uns mit ganzem Ernst an ihn zu hängen, ihn im Glauben zu umarmen, damit er auch mit uns zu seinem Ziel kommt und wir es lernen, ihm in allen Dingen ganz zu vertrauen. Sowohl bei ihm als auch bei Paulus bewahrheitete sich, was uns der Apostel am Anfang dieser Predigt sagte: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen.